Von Bubbles und Brücken. Wie viel Gemeinschaft wir wirklich brauchen. Wie wir schon beim Eskapismus gesehen haben, kann das mit dem Aussteigen individuell verlockend wirken und im Einzelfall funktionieren. Möglicherweise sogar nicht nur für hochprivilegierte Menschen mit lukrativen Erbschaften oder sonst wie großzügig bemessenem Reisebudget, sondern auch dann, wenn man seine Bedürfnisse auf ein Minimum zurückschraubt. Es ist theoretisch möglich, es sich im Kleinen, eine gewisse Grundversorgung und Absicherung vorausgesetzt, halbwegs gemütlich in der eigenen Bubble einzurichten und den Blick gesenkt zu halten. Doch wenn wir das alle machen, haben wir als Gesellschaft ein enormes Problem. Diese Erkenntnis ist nicht neu, auch wenn man derzeit den Eindruck haben muss, dass man sie gar nicht oft genug wiederholen kann. Der französische Sozialphilosoph Emile Durkheim etwa setzte sich bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert mit der Frage von Individuum und Gesellschaft in einer auf Arbeitsteilung basierenden Welt auseinander. Wie geht es zu, dass das Individuum, obgleich es immer autonomer wird, immer mehr von der Gesellschaft abhängt? Wie kann es zu gleicher Zeit persönlicher und solidarischer sein? Denn es ist unwiderleglich, dass diese beiden Bewegungen, wie gegensätzlich sie auch erscheinen, parallel verlaufen. Durkheims These ist, dass sich moderne Gesellschaften durch einen Wandel der Art von Solidarität auszeichnen. Während früher eine mechanische Solidarität das Gemeinwesen zusammenhielt, ist es heute eine organische Form. Mit mechanisch meint er ein verbindliches System aus Werten und Normen, deren Nichteinhaltung hart sanktioniert wird. Je einheitlicher der jeweilige Sittenkodex von allen akzeptiert und weitergetragen wird, desto besser funktioniert die Repression. In modernen Gesellschaften erodieren die mechanischen Solidaritätsausprägungen. Nicht, weil es gar keine gemeinsamen Werte mehr gäbe, sondern weil durch Aspekte wie Wettbewerb und damit verbunden Optionen von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Aufstieg die einst zementierten Strukturen aufbrechen. Die Solidarität beruht zunehmend auf einer Art kontraktuellen Basis oder, wie Durkheim es nennt, Arbeitsteilung. Nicht jeder, jede muss alles zum eigenen Überleben produzieren, sondern man kann sich darauf verlassen, dass man, wenn man den eigenen Anteil bzw. die eigene Aufgabe erledigt, Zugang zu den wesentlichen Dingen des Lebens erhält. Es findet also eine Verschiebung von einem kollektivistischen Denken hin zu einem individualistischen statt. Durkheim hielt diese Gedanken 1893 in »Über soziale Arbeitsteilung« fest. An Aktualität scheinen sie aber nichts verloren zu haben. Die Risse, die sich aktuell in vielen westlichen Gesellschaften zeigen, haben wenigstens zum Teil damit zu tun, dass das Versprechen der arbeitsteiligen Gesellschaft, das wesentlich für eine organische Solidarität ist, nicht mehr eingehalten wird. Wer alle seine Aufgaben erfüllt, arbeitet, Steuern zahlt etc. und dennoch immer mehr Probleme hat, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und wirtschaftlich auf halbwegs stabile Füße zu kommen und zu bleiben, hinterfragt verständlicherweise, ob ein gutes Leben in diesem System auf Dauer möglich ist. Dabei muss es noch nicht einmal darum gehen, ob so etwas Ikonisches wie der American Dream heute noch mehr als ein Märchen ist. Das war er zum Teil schon immer. Es beginnt im viel Kleineren, etwa wenn Untersuchungen der Bertelsmann Stiftung zum Ergebnis kommen, 4 von 10 alleinerziehenden Familien in Deutschland sind armutsgefährdet. An der prekären Situation hat sich in den vergangenen Jahren trotz punktueller Erleichterungen kaum etwas geändert. Dabei gehen die meisten der alleinerziehenden Eltern einer Erwerbstätigkeit nach. In besonderem Maße von Armut betroffen sind in der Regel Frauen, denn über 80% der Alleinerziehenden sind in Deutschland weiblich. In Durkheims Ausführungen kommen Frauen kaum vor. Sie sind nahezu unsichtbar. Erwähnt er sie doch, wünschte man sich meistens, er hätte es lieber gelassen. Er versteht Frauen aufgrund ihres Geschlechts als unsozial, da sie, aus seiner Sicht naturgegeben, in der Familie und im Haus agieren und somit keinen Beitrag zum öffentlichen Sozialleben leisten. Wenn sie es aber doch tun müssen, wie etwa Witwen, also Frauen ohne männlichen Versorger, unterstellt er ihnen einen Hang zur Kriminalität. Dass man solche Aussagen mit der Brille ihrer Entstehungszeit lesen muss, ist klar. aber gleichzeitig weisen sie doch auf eine Einstellung hin, die sich hartnäckig gehalten hat. Nein, nicht das Schreckensbild plündernder Witwengangs, sondern die Ignoranz gegenüber den Leistungen, die unter dem Begriff Care-Arbeit subsumiert werden. Sie umfasst neben Tätigkeiten im Haushalt vor allem Kindererziehung und Pflege von Angehörigen. Also alles, was traditionell Frauen als vermeintlich gottgegebene Aufgabe zuerkannt wurde. Das für das patriarchale System äußerst Praktische daran, diese Arbeit ist unbezahlt. Und das, obwohl ohne sie alles zusammenbrechen würde. Das kommt uns doch alles irgendwie bekannt vor, oder? Man könnte fast denken, die Tradwives hätten sich hier eingelesen. Wie systemrelevant und wie unfair verteilt Care-Aufgaben sind, zeigte die Corona-Pandemie unter einem Brennglas. Homeschooling und Betreuung der Kinder übernahmen in Deutschland zum größten Teil die Frauen. Ihre Erwerbsarbeit, falls vorhanden, hatte entweder zurückzustehen oder musste eben bis zur Erschöpfung parallel stattfinden, während die Väter häufig in ihren Arbeitszimmern weiter einem halbwegs normalen Berufsalltag nachgehen konnten. Dass das Individuum in einer arbeitsteiligen Gesellschaft abhängig ist, wie Dürkheim konstatierte, gilt also für manche Teile der Bevölkerung in höherem Maße als für andere. Während die einen sich den Kopf zerbrechen, wie sie die nächste Miete zahlen sollen, können die anderen solche nervigen Gedanken einfach wegwischen. Die berechtigten Sorgen der einen sind für die anderen nicht mehr als nerviges Herumgrübeln, wenn man doch einfach den schönen Tag genießen könnte. Ja, schon schlimm, wie es manchen Leuten geht. Aber was soll ich da machen? Es ist definitiv angenehmer, sich auf die eigenen 3 gedanklichen Quadratmeter zurückzuziehen. Doch damit enden wir im gesellschaftlichen Stillstand. Und wie schnell der von PopulistInnen ausgenutzt wird, sehen wir aktuell an den Wahlergebnissen in ganz Europa. Demokratische Systeme funktionieren nur mit einer aktiven Zivilgesellschaft. Die wird gerne mal in Sonntagsreden beschworen. Aber dennoch scheint gerade diese Zivilgesellschaft faktisch unterm Radar zu laufen. Als etwas, das eben da ist und das man erst bemerkt, wenn es anfängt zu erodieren. Einer der Hauptgründe, die dafür in Talkformaten gern ins Feld geführt wird, ist die Politikverdrossenheit. Diese wiederum wird häufig damit begründet, dass die Politik selbst nicht genug erkläre oder aber, dass es an einer falsch geführten öffentlichen Debatte liegt. All diese Dynamiken, von der Erosion der Solidarität über die Unsichtbarkeit von Care-Arbeit bis hin zur Politikverdrossenheit, tragen zu einem Klima bei, in dem wir uns schnell und berechtigtermaßen überfordert fühlen. Die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, sind so komplex, dass sie nicht nur die große Politik, sondern auch unseren inneren Overthinker ins Grübeln bringen. Wie sollen wir das alles verstehen, geschweige denn beeinflussen? Hier zeigt sich die gesellschaftliche Dimension des Overthinkings. Nicht nur das Individuum wälzt Probleme im Kopf, sondern auch als Gemeinschaft stecken wir in einer Art geistigen Überlastung fest. Anstatt nach vorne zu gehen und Lösungen zu entwickeln, bleibt vieles in einer Endlosschleife aus Analyse, Empörung und Resignation hängen. Um dann ins Handeln zu kommen, stürzen wir uns in Aktionismus. Klar, das ist auf den ersten Blick auch echt vielversprechender als resignierte Lethargie. Wir können theoretisch alle 5 Monate eine neue Regierung wählen, weil wir mit der alten schon am Tag nach der Wahl ohnehin unzufrieden sind. Wir können fordern, dass Köpfe per medialer Akklamation ausgetauscht werden und so auf neue Ideen hoffen. Gerade Letzteres funktioniert gelegentlich auch mal, aber es ist kein Allheilmittel. Zumal, wenn die Zeiträume dafür, die wir uns selbst und der Politik zugestehen, immer kürzer werden. Der Lösungsdruck ist mindestens 1 Jahr vor jeder Bundestagswahl so groß, dass irgendwas aus dem Hut gezaubert werden muss. Das ist bei kurzfristig zu behebenden Problemen nicht schlecht. Aber bei allem, was über eine oder mehr Legislaturperioden hinausreicht, helfen uns ständige Kurswechsel kaum weiter.